بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wir machen weiter inshallah ta'ala mit der abbasidischen Ära. Und zwar geht es nun weiter mit einer nächsten Herrscherfamilie in dieser Zeit, und zwar die Seljuken, die türkischstämmigen, waren jahrelang die Regierenden und Herrschenden in dieser Epoche und in dieser Zeit. Auch wenn das Kalifat, der abbasidische Kalif, noch da war, aber wie gesagt, seit den Buwayhiyun ging es ja schon so, dass er nichts zu melden hat und andere eben die Herrscher waren. Nun, und dann kam es zu den sogenannten Seldschuken, und sie waren ein Gegenpol zu den schiitischen Buhiten oder Buwayhiyun. Und das war auch ihre Motivation, warum sie überhaupt die Macht übernommen haben, um das abbasidische Reich zu retten von den Schiiten. Denn das Schiitentum hat sich immer mehr verankert, verbreitet. An den Moscheen hingen Beleidigungen der Sahaba und so weiter. Der Kalif konnte nichts machen, der hatte nichts zu melden. Ja, also kamen dann die Seldschuken und haben die Buwayhiyun vertrieben, wie wir gleich sehen werden, inshallah ta'ala. Erst einmal die Herkunft der Seldschuken. Wie gesagt, das sind Türken, türkischstämmige. Und der Großvater hieß eben Seldschuk. Ja? Und er war derjenige, der diese Gruppe geführt hat zu Beginn. Sie wurden unterdrückt und deswegen mussten sie auch flüchten von einem Gebiet zum anderen. Sie bewegten sich im Raum Persien, ja, also in diesem persischen Raum. Und Seldschuk selbst hat den Islam angenommen, also es waren vorher keine Muslime, hat den Islam angenommen, und dann haben sie, es gab einige Kriege, wie gesagt, sie wurden unterdrückt, und dann haben sie Macht ergriffen im persischen Raum. Insbesondere ging es dann bei den Konflikten gegen die sogenannten die Ghaznawiyun, ja, und da gab es mehrere Kriege, und wir reden hier jetzt von dem Jahr um die 400 nach Hijra, ja, also schon ein Sprung, ja, weil, wie gesagt, die abbasidische Epoche ist lang, ja, mehrere Jahrhunderte. Wir werden nicht jeden einzelnen abbasidischen Kalifen, weil auch uninteressant sehr oft, ja, weil die nichts zu melden hatten, sondern worum es jetzt geht, sind die Länder oder die Herrscher in der Zeit der Abbasiden. Das ist das Interessante oder das Wichtige, dass wir das verstehen, dass es mehrere Länder gab jetzt. Wir werden noch andere sehen. Und also unabhängig von den Abbasiden gab es mehrere Länder. Und unter dem Titel der Abbasiden gab es Herrscher, wie gesagt, jetzt auch die Seldschuken. Der führende General der Seldschuken danach, ja, Enkelkind dieses Seldschuk, war Toghrul Bek. Toghrul, das war einer der führenden und einer der wichtigsten Persönlichkeiten. Und dieser Toghrul musste erst einmal im Raum Persien Gebiete einnehmen, was er auch geschafft hat. Er hatte eine Riesenarmee, eine gewaltige Armee. Und er wurde auch König der Könige genannt. Und im Jahre 432 nach der Hijra eroberte er unter anderem Jurjan, Tabaristan, Kerman und so weiter. Ad-Dailam, Ja, das sind alles so Gebiete in Asien. Dann auch Khorasan. Er wurde also zu einer Riesenmacht. Also die Seldschuken hatten nun ein Gebiet. Und sie sahen sich nicht als Konkurrenz zu den abbasidischen Kalifen, sondern sie wollten den Abbasiden beistehen und helfen. Deswegen haben sie einen Deal mit dem damaligen Kalifen, und zwar, dass er sie anerkennt. Dass er sie anerkennt als Regierende unter der Leitung des Kalifen. Aber sie sind anerkannt von den Abbasiden. Und so wurde er Sultan genannt. Also der Sultan unter dem Kalifen. Aber wie gesagt, der Kalif, der brauchte ihn. Also die militärische Gewalt war bei den Seldschuken. Und nicht nur das, sämtliche andere Staatsaspekte waren bei den Seldschuken. Auf jeden Fall, Toghrul hat dann Bagdad eingenommen, also nicht, dass der Kalif jetzt entführt wurde, also er wurde entführt, aber nicht von Toghrul, sondern dass die Buwayhiyun vertrieben wurden. Und das ging also über Jahre. Das ist jetzt nicht eine Sache, die ganz kurz passiert ist, sondern Toghrul hatte mehrere Fronten. Zum einen die Byzantiner, mit denen hat er sich auch beschäftigt, denn noch einmal, die Byzantiner haben ja immer die Chance ergriffen, wenn innerpolitisch es Probleme gab bei den Abbasiden, innerpolitische Kriege und so weiter, Konflikte, haben sie Gebiete eingenommen. Toghrul hat dann diese Gebiete wieder erobert. Das ist ein Punkt. Ein anderer Punkt war, dass zur damaligen Zeit ein anderes Land vorhanden war. Und zwar die Fatimiden. Al-Fatimiyun, auch ein schiitisches Land, viel schlimmer als die Buwayhiyun. Aber über die werden wir separat nochmal reden. Denn die Fatimiden hatten Nordafrika bis nach Ägypten und sie haben sich selbstständig gemacht, ja, vom Abbasidischen Reich und waren jetzt eine Konkurrenz. Und die Seldschuken waren eben pro-Abbasiden. Also war das auch ein Thema, aber das war ein Riesenland. Also die Fatimiden, das war eine Riesenmacht. Jetzt nicht so wie die Buwayhiyun, die nur noch in Bagdad am Ende Land hatten, aber auch dort dann verloren haben gegen die Seldschuken. Also das ist ungefähr die Lage zur damaligen Zeit. Es gab noch mehrere Länder, also es waren jetzt nicht nur zwei, drei. Also das islamische Gebiet war aufgeteilt in viele Länder. Und das ist wichtig, dass wir wissen, sowas gab es schon mal. Also viele denken, sowas wie heute, dass es 23 arabische Länder gibt und Allah an wie viele muslimische Länder und so weiter. Sowas gab es noch nie in der Geschichte. Doch, doch, sowas gab es. Also so eine Zerstrittenheit oder mehrere Länder gab es schon mal. Und die Gelehrte lebten zu dieser Zeit. Also du wirst das Rad nicht von neu erfinden, sondern lerne von den Gelehrten, wie sie in der damaligen Zeit gelebt haben. Denn noch einmal, viele denken, wir heute haben eine Situation, die es vorher nie gab. Doch, die gab es vor diese, ich meine von den Ländern. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, beschrieb die Situation damals. Er sagte, und in diesem Jahr wurden die Rawafid, also die Schiiten, dazu verpflichtet, den Gebetsruf mit der Hinzufügung kommt zur besten Tat, Hayya ala khayril amal, das haben sie eingeführt, ja, die Rawafid. Sie wurden verpflichtet, das zu unterlassen. Sie wurden angewiesen, dass der Muaddin im Morgengebet Hayya ala al-Falah sagt. Und dass er sagt, As-salatu khayrun min an-nawm. Und die Inschriften auf den Moscheen, die lauteten, Muhammad und Ali sind die besten der Menschen, wurden entfernt. Dann sagt er weiter, die Munshidun, die Sänger, betraten Basra und haben Gedichte erwähnt, indem sie Lobeshymnen über die Gefährten, radiyallahu anhum. Hört, was Ibn Kathir sagt. Er sagt, dies war zuvor unmöglich, da die Buyiden an der Macht waren und die Schiiten unterstützten und ihnen zur Seite standen. Doch die Buyiden wurden abgesetzt, ihre Herrschaft ging zu Ende und an ihre Stelle traten andere Völker, nämlich die türkischen Seldschuken, die die Ahlus Sunna lieben, ihnen treu ergeben sind und ihren Rang erhöhen, gepriesen sei Allah für immer und ewig. Hier, liebe Geschwister, ist etwas Wichtiges. Wenn die Ulama sagen, Schiitentum ist eine Gefahr, dann sagen die das nicht einfach so aus eigener Neigung, sondern das ist historisch bewiesen. Wenn du dir die islamische Geschichte anschaust, was Schiiten angestellt haben mit den Muslimen, die Buyiden, was sie am Ende mit Ahlus Sunna angestellt haben, abgeschlachtet haben, die Fatimiden, das ist nochmal eine andere Liga. Das ist nochmal 100-mal brutaler. Das heißt also, wenn Ahlus Sunna wal Jama'a, die Ulama sagen, Sekunde mal, passt auf. Nicht jeder Schiite ist ein, also denkt so wie diese Rawafid und so, okay? Das müssen wir schön trennen. Aber ich rede hier die historischen Gegebenheiten, wenn die Rawafid an der Macht waren, was sie mit Ahlus Sunna angestellt haben, das ist Fakt. Und das ging Jahrzehnte so. Wenn die Ulama dann sagen, wir müssen aufpassen, wenn Schiitentum sich verbreitet, dann natürlich erst einmal aus religiöser Sicht, das ist eine falsche Akide, aber auch aus politischer Sicht, dass das leider zu Blutvergießen führt. Und heute haben wir auch ein Beispiel gesehen. Als in Syrien die Hisbollah gekämpft hat gegen die Muslime mit Bashar al-Assad. Also das ist wohl das letzte Beispiel, wo jeder verstehen müsste, was es bedeutet, wenn Rawafid in sunnitische Gebiete eintreten. Noch einmal, es mag sein, dass ein Schiite damit nichts zu tun haben will. Der sagt, ich will nicht diese so. Er weiß nicht, was passiert ist in der Geschichte. Er weiß vielleicht nicht, was die Schiiten heute machen mit Ahlus Sunna, auch im Irak. Wie viele heute noch von Ahlus Sunna hingerichtet werden. Das hörst du nicht so in den Medien tagtäglich. Bekommst du nicht mit. Und deswegen, barakallahu fikum, wir müssen immer uns an die Gelehrten halten. Immer an die Gelehrten halten, weil sie haben Erfahrung mit der Geschichte, sie kennen sich aus, mit der Religion, mit der Aqida. Also die Haltung gegenüber Schiiten ist eine Haltung, die wir von unseren Gelehrten nehmen sollen und nicht eine persönliche Sache, oh, warum und lass es doch, warum reden wir jetzt über Schia und vielleicht können wir versöhnen. Es gab einige Schuyuch. Möge Allah uns allen vergeben. Sie haben jahrelang versucht, die Versöhnung, Sunniten, Schiiten, wir versöhnen uns. Am Ende haben sie gesagt, geht nicht. Heißt das, wir müssen uns bekriegen? Nein, es geht nicht darum, sondern es geht darum, du kannst das nicht vereinen. Wenn Jahrhunderte Konflikte vorhanden waren, und das ist noch das Harmloseste, also dieses Zitat von Ibn Kathir ist noch harmlos. Es gibt viel Schlimmeres. Die Seldschuken haben sich eingesetzt, um die Sunniten zu retten. Die Seldschuken sind ein sunnitisches Volk. Sie haben sich eingesetzt, um die Sunniten zu retten. Sie haben die Schiiten bekämpft. Jahrzehntelang, auch gegen die Fatimiden, wie wir noch sehen werden. Nun gab es einen, und zwar al-Bassasiri. Und er hatte ein, er war ein Verräter. Und was hat er getan? Im Jahr 450 nach der Hijra versuchten die Fatimiten, Bagdad zu erobern. Okay, die Fatimiten Nordafrika. Sie wollen wohin? Sie wollen zum Kalifen. Sie wollen das abbasidische Kalifat beenden. Es hat ihnen auch, also kurz durch diesen Verräter hat es auch kurz mal geklappt. Aber die Seldschuken haben das Kalifat wieder ausgerufen. Nicht ihr Kalifat, das Kalifat der Abbasiden. Also die Seldschuken waren tatsächlich nur die Krieger. Gut, sie haben auch viel verwaltet, das muss man sagen. Ja, aber auch gut, also positiv verwaltet, jetzt nicht nur negativ. Natürlich, jedes Land oder jede Herrschaft kann auch Fehler haben. Es ist ja jetzt kein Freifahrtschein, die Seldschuken gibt nie bessere oder... Aber man muss wissen, wir haben es mit den Fatimiten zu tun. Wir werden noch sehen, wer diese Fatimiten sind. Auf jeden Fall gab es nun diesen Abu al-Harith al-Bassasiri und er war selbst ein türkischer General, ja, aber ein Verräter. Auf jeden Fall, was hat er getan? Er hat den Kalifen entführt, damit die Fatimiden nach Bagdad kommen können. Und er hat seine Loyalität den Fatimiden erklärt. Nun haben das die Seldschuken mitbekommen. Ganz kurz hier. Die Seldschuken hatten kurz einen innerfamiliären Konflikt. Es waren drei Brüder. Und einer von ihnen wollte unabhängig werden. Eigentlich haben sie gesagt, wir bleiben immer zusammen. Einer von ihnen wollte unabhängig werden. So, und Toghrul musste jetzt gegen seinen Bruder kämpfen. In der Zeit haben die Fatimiden Bagdad angegriffen. Als er dann fertig war, er hat seinen Bruder getötet. Warum? Weil sein Bruder wollte sich nicht unterordnen und hat ein eigenes Revier ausgerufen und so weiter und so fort. Und wenn du nicht in deinen Reihen Ruhe hast, dann kannst du auch keine Feinde bekämpfen. Also in der Zeit haben die Fatimiden durch diesen Verräter Macht ergriffen über Bagdad und der Kalif wurde entführt und er wurde ins Exil geschickt, unter Hausarrest. Auf jeden Fall Toghrul hat das mitbekommen, also hat er seine Armee geschickt, um Bagdad wieder zu befreien. Und dies ist dann auch hat dann auch stattgefunden und al-Bassasiri wurde dann eben getötet und der Kalif kam wieder zurück nach Bagdad und hat wieder sein Amt genommen. Also im Jahre 451 ging eben Toghrul zu diesem Verräter al-Bassasiri und er wurde dann auch getötet. Also nicht er selbst, es waren andere, aber auf jeden Fall in dieser Zeit. Als nun Ruhe war, hat der Sultan, also wie gesagt, der Titel Sultan wurde jetzt benutzt für die Seldschuken, für die Anführer, die Herrscher der Seldschuken, die hießen Sultan, der größte Anführer, unter dem Kalifen. Nach dem Tod von Toghrul Bek im Jahre 455 kam der nächste seldschukische Herrscher und er hieß Alp Arsalan. Ja, vielleicht hat jemand schon mal diesen Namen gehört. Die türkischen Geschwister mögen mir verzeihen, wenn ich das nicht richtig ausspreche. Ja? Gibt es hier jemanden, der weiß, wie man das richtig ausspricht? Ja. Auf jeden Fall. Alp Arsalan, auf Arabisch schreibt man Alp Arsalan. Ja, vielleicht Alp Arsalan oder Al-Muhim. Muhammad ibn Dawud ibn Mikail ibn Seljuk. Ja, das ist der neue seldschukische Sultan, Herrscher und wie gesagt in der abbasidischen Ära. So im Jahre 463 nach Hijra, das heißt ungefähr 1071 christliche Zeitrechnung, rückte der römische Kaiser Romanos IV. Mit einem riesigen Heer um wieder Territorien der Muslime einzunehmen. Also, und sie waren ungefähr 200.000 Kämpfer, also Riesenarmee. Also kam der Sultan Al-Arsalan und mit einem Heer von 20.000 Soldaten. Die anderen waren 10-mal so viele wie die Seldschuken. Aber einer der Gelehrten, Abu Nasr Muhammad ibn Abdul Malik al-Bukhari, sagte ihm, beginne mit der Schlacht am Freitag. Warum am Freitag? Damit die Ulama und so weiter Dua machen. Damit Allah Azza wa Jal euch unterstützt. Und tatsächlich kam es dann zum Sieg gegenüber diese Byzantiner. Und zwar an diesem Ort, also auf Arabisch heißt es Malav, oder auf Deutsch Malazgirt. Das ist eine türkische Stadt. Kennt sich jemand aus? Ja, das ist eine Stadt heute in der Türkei. Malazgirt oder Malazgirt. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ja. Barakallahu fikum. Auf jeden Fall. Und da wurde der Kaiser Romanus eben besiegt. Ja. Und es heißt, er hat sich dann freigekauft mit 1 Million Goldmünzen oder so. Auf jeden Fall, die Byzantiner mussten dann dort hin. Dieser Herrscher, Al-Arsalan, war ein besonderer Herrscher, der dazu geführt hat, dass dieses abbasidische Reich fortschrittlicher wurde. Ja. Und sie hatten einen Minister, über den reden wir gleich, inshallah ta'ala, etwas mehr, Nizam al-Mulk, also vielleicht der größte Minister in der islamischen Geschichte. Nizam al-Mulk, der Seldschuke, Türke. Einer der größten Minister in der islamischen Geschichte. Auf jeden Fall, Al-Arsalan legte großen Wert auf Bildung, also sowohl religiös als auch weltlich. Und in seiner Ära, durch eben den Minister Nizam al-Mulk, wurden die ersten Akademien oder Schulen in Baghdad gegründet und die nennt man An-Nizamiyyah. Weil Nizam al-Mulk, dieser Minister, ja, könnte man sagen, also Ministerpräsident, Kanzler, nenn ihn, wie du möchtest, also der größte Minister eben im Staat. Er hat das gegründet und hat die Gelehrten dort eingesetzt, damit sie das Wissen verbreiten. Deswegen florierte die Wissenschaft in dieser Zeit. Zu den größten Gelehrten damals gehörte Abu Ishaq al-Shirazi. In dieser Zeit lebte auch Abu Hamid al-Ghazali. Ja, über ihn werden wir dann auch gesondert, also über die Gelehrten werden wir gesondert reden. Ja. Biografien und so weiter, inshallah, tabaraka wa ta'ala. Im Jahre 465 nach Hijra starb dann der Sultan Al-Arsalan und dann war der nächste Sultan Malik Shah, der nächste Sultan der Seldschuken, Malik Shah. Und er regierte von 465 bis 485 nach der Hijra. Und er wird beschrieben als ein gerechter Herrscher. Das heißt also, er hat sich gekümmert um die Beschwerden der Bevölkerung, hat sich gekümmert, dass die Rechte eingehalten werden. Und unter seiner Herrschaft, also war das Gebiet von China im Osten, bis zum Marmara-Meer im Westen. Kommen wir nun zu diesem Minister Nizam al-Mulk. Al-Dhahabi, rahimahullah, Imam al-Dhahabi, sagte über ihn, der große Wazir, Minister, Nizam al-Mulk, Qiwam al-Din, Abu Ali, Al-Hasan ibn Ali ibn Ishaq al-Tusi, also aus der Stadt Tus. Ein weiser, erfahrener, glücklicher, frommer und angesehener Mann. Seine Versammlungen waren stets gefüllt mit Koran-Rezitatoren und Rechtsgelehrten. Er gründete die große Madrasa-Schule, also Nizamiya, in Baghdad, eine weitere in Naysabur und in Tus. Er förderte die Wissenschaft und unterstützte die Studenten großzügig. Zudem überlieferte er Hadithe und erlangte großen Ruhm. Ibn Khillikan sagte über ihn, er wurde am Freitag, den 21. Dhul-Qi'da des Jahres 408 nach Hijra, also 1017, in Nauqan, einem Dorf in der Nähe von Tus, geboren. Er war, wie gesagt, einer der wichtigsten Figuren in der Seldschukenzeit, was die Verwaltung angeht. Und er hat sogar ein Werk verfasst, wie wir inshallah noch sehen werden. Er kam zum Amt unter der Herrschaft von Alp Arsalan. Also als er der Sultan war, hat er ihn zum Wazir ernannt. Und natürlich der abbasidische Kalif, der unterschreibt. Aber wer entscheidet? Es waren die Seldschuken. Und insgesamt war er 20 Jahre Minister. Also das ist eine Riesenzeit. Ja? Und am Ende wurde doch getötet. Von wem? Von den Fatimiden. Also von den Batiniyya. Von den Assassinen. Eine Gruppe der Batiniyya. Die Batiniyya, darüber hatte ich ja schon mal geredet. Es gibt viele Gruppen. Alle Witen gehören dazu. Und so weiter und so fort. Ja? Nusayriyya. Ja, und dazu gehören die Assassinen, Hashashin. Die Hashashin, Assassin ist ja ein Mörder, ja, auf Französisch, glaube auch auf Englisch, oder nicht? Assassin, ja, also, oder Assassin, Al-Muhim, vielleicht könnt ihr besser Englisch als ich. Auf jeden Fall, von wo kommt das, dieser Begriff von Hashashin? Was ist ein Hashash? Einer, der Haschisch benutzt. Was ist Haschisch? Ja? Genau, Drogen. Und tatsächlich war das eine Gruppe, die Batiniyya. Die Batiniyya waren immer, also der gemeinsame Nenner der Batiniyya ist was? Was haben wir denn gesagt? Gemeinsame Nenner der Batiniyya? Nein, nicht alle. Die Hashashin, die haben Drogen benutzt. Ja? Okay, sie wollen den Islam von innen schaden, aber nach welchem Motto, welcher Lockvogel? Ja? Ja, bitte? Genau, sie berufen sich auf die Liebe der Familie des Propheten, a.s.w. Also, sie haben alle einen schiitischen Hauch. Okay? Natürlich, noch einmal, natürlich mag es sein, dass ein Schiite sagt, ich will mit denen nichts zu tun haben. Und es mag sein, dass auch nichts damit zu tun hat. Also, nicht alle über einen Kamm scheren. Aber alle Batiniyya sagen, wir lieben Ali, radiallahu anhu. Und das ist ihr Motto. Ja, dass sie kommen mit diesem Schiitentum. Ja, noch einmal, es gibt verschiedene Stufen. Auf jeden Fall, diese Hashashin, das sind die ersten, die Attentate verübt haben. Deswegen benutzt man Hashashin für Attentäter. Was hat Drogendealer, was hat er mit Attentat? Ja, diese Leute haben ihre Widersacher ermordet. Das war vorher so nicht vorhanden. Gut, es gab immer mal Morde, aber dieses das war systematisch. Die haben systematisch die Menschen die Menschen ermordet, ihre Widersacher. Dazu gehört wer? Nizam al-Mulk. Es heißt sogar, er ist das erste Opfer der Hashashin. Mag sein, dass vorher einige Opfer waren. Auf jeden Fall, warum Hashashin? Weil sie ihre Anhänger in die Irre geführt haben durch Halluzinationen aufgrund von was? Drogen. Man kannte das nicht vorher, diese Drogen und die Wirkung. Aber einer von denen hat gesagt, weißt du was, ey, damit können wir die Leute wirklich auf den Arm nehmen. Ja, wir gaukeln denen Sachen vor. Bitteschön, rauch mal, nimm mal und so weiter und dann haben sie gedacht, oh, sie sind im Paradies oder Allahu A'lam, irgendwas und so weiter. Also guck mal, du willst sich so, das ist so schön, oder? Das Paradies und so, ja, boah, das war wirklich toll. Ja, okay, dann bring den um, dann bist du im Paradies. Also deswegen heißen sie Hashashin. Sie haben Drogen benutzt, um die Leute eben zu beeinflussen, um sie als Attentäter zu benutzen. Da fragt man sich immer, Subhanallah, wie kann ein Mensch in die Irre gehen? So viele Anhänger, das waren ja keine zwei, drei Leute. Es war eine Macht. Die hatten eine Festung. Die hatten eine Armee. Es gab Kriege mit diesen Hashashin. Es waren keine 10 verrückte Leute, die da gerade mal ein bisschen high waren. Das war eine Armee. Und deswegen möge Allah uns recht leiten. Also wenn man das liest, dann sagt man, subhanallah, wie kann ein Mensch mit gesundem Verstand sowas glauben? Auf jeden Fall, zurück jetzt zu dem Minister Nizam al-Mulk. Er war unter der Führung von Alp Arsalan 10 Jahre und dann noch einmal 20 Jahre, also insgesamt 30 Jahre. Und er hat eben dazu dafür gesorgt, dass zum Beispiel die Zölle aufgehoben werden. Ja, dass er hat dafür gesorgt, dass die ja, Kneipen, die damals waren, oder auch Bordelle, die es gab, ja, geschlossen werden. Also er hat dafür gesorgt, dass dieses Land wieder moralischer wird. Taj al-Din al-Subki, einer der Gelehrten, sagte, dass es zu seiner Zeit von Nizam al-Mulk niemanden gab, der in der Kunst der Buchhaltung, Hisab, also was alles zu berechnen ist für den Staatshaushalt, oder der Kunst der Schriftführung, also Schreiben auch, dass es niemanden gab, der kompetenter war als er. Man beschrieb ihn als präzise in seiner Wortwahl in den Sprachen Arabisch und Persisch. Also er hat auch Persisch gesprochen. Und eines seiner Bücher heißt Siyasatnama. Ja, nochmal, ich kann keine andere Sprache. Ich weiß, ist das Persisch oder Türkisch vielleicht? Was heißt Buch auf Türkisch? Kitab, okay. Persisch, haben wir Perser hier? Ja, das ist genau. Aber was heißt Nama? Okay, auf jeden Fall, Al-Muhim, das war der Titel von seinem Buch über die Staatskunst. Ja. Oder Name ist Kunst vielleicht? Al-Muhim. Ibn al-Athir, das ist nicht Ibn Kathir, das ist ein anderer. Ibn al-Athir sagte, er war ein gelehrter, frommer, großzügiger, gerechter und geduldiger Mann, der oft den Sündern verzieh. Er war von langer Schweigsamkeit. Wenn er den Muezzin hörte, hielt er inne und ließ von allem ab, womit er beschäftigt war. Erst nach dem Gebet widmete er sich wieder anderen Dingen. Also, wenn Adhan war, ab Adhan, das war's, da kümmerte er sich nicht um nichts anderes. Er regierte ein Riesenland. Also, er war Minister in einem Riesenland. Heutzutage, unser einer, wenn Adhan ist, hat man keine Geduld. Ich will noch die Nachricht schicken. Als ob du keine Zeit danach hast. Ich muss noch reden. Ibn Baz, rahimahullah. Wenn Adhan war und jemand kam zu ihm, dann sagt er ihm, Adhan, Adhan. Also, Sekunde. Lass uns nachsprechen. Ja, wer dem Muezzin nachspricht, dem wird ja das Paradies gegeben. Also, Nizam al-Mulk, dieser Minister, hatte darauf geachtet. Und das zeigt wieder, egal wie beschäftigt du bist, egal wie wichtig du bist, du kannst immer noch auf diese Sachen achten in deinem Leben. Erst nach dem Gebet widmete er sich wieder anderen Dingen. Wenn der Muezzin vergaß und die Gebetszeit eintrat, befahl er ihm, den Gebetsruf auszusprechen. Also der hatte gewusst, wann die Gebetszeit ist. Der war nicht, oh, ich habe keine Zeit, ich weiß nicht, oh, ich habe es nicht mitbekommen. Nein, nein, hey, warum machst du keinen Adhan eigentlich? Es ist doch jetzt Gebetszeit. Wenn jemand so beschäftigt ist, noch einmal ein Staatsminister, also der größte Minister überhaupt, und er beschäftigt sich, wann die Gebetszeit eintritt, dann erst recht, dass er überhaupt betet, oder nicht? Also egal, wie du arbeitest, egal, ob du an deiner Doktorarbeit arbeitest oder egal, wie du beschäftigt bist, vernachlässige nie das Gebet. Es gibt Vorbilder, ja, nicht von den Sahaba jetzt oder Tabi'in, dass du sagst, ja gut, das war eine Zeit, bitteschön, hier. Eine düstere Zeit war das, wo viele Sekten da waren, viel Sünden verbreitet waren und trotzdem hat er sich gekümmert um das Gebet. Dies zeigt seine außergewöhnliche Hingabe an die Einhaltung der Gebetszeiten und die Verpflichtung zum Gebet. Er hob die Zölle und Steuern auf und ließ die Verfluchungen der Asch'ariten von den Kanzeln entfernen. Also Nizam al-Mulk war selbst Asch'ari. Das war verbreitet damals, die Aqida der Asch'ariyya. Und noch einmal, wir verdammen natürlich nicht die Asch'ariyya. Auch wenn wir sagen, wir kritisieren, also unsere Gelehrten natürlich, kritisieren einige Lehren der Asch'ariyya und wir sagen, oder Maturidiyya, und wir sagen, da liegen sie falsch. Trotzdem gehen wir respektvoll mit ihnen um. Ja? Im Gegensatz zu den Fanatikern, die sie zu Kuffar erklären und Allahu A'lam was. Ja? Das heißt also, wir müssen die goldene Mitte treffen, indem wir zwar nicht sagen, okay, nicht mehr über Aqida Meinungsunterschiede reden, das ist auch falsch. Wir sollen schon das Richtige erklären, das Falsche widerlegen, aber auf der anderen Seite sollen wir brüderlich mit diesen Menschen umgehen. Also er sagte, es gab Verfluchungen gegen die Asch'ariten und das hat er entfernt. Der Wazir, ein anderer Wazir, Amidul Mulk al-Kunduri, hatte den Sultan Toghrul Bek dazu überredet, die Schiiten zu verfluchen, und auf seine Anweisung hin fügte er die Asch'ariten zu. Also das war eine Idee von jemandem. Er hat gesagt, wenn du, weißt du was, lass uns die Schiiten verfluchen plus die Asch'ariyya noch dazu, so dass alle gemeinsam verflucht werden. Dadurch verließen die Gelehrte wie Al-Juwayni, Imam Al-Haramay, Al-Juwayni und andere ihre Heimat, weil sie, das waren Asch'ariyya, ja, und sie wurden dann verfolgt. Als Alp Arsalan die Herrschaft übernahm, hob Nizam al-Mulk all dies auf und ließ die Gelehrten in ihre Heimat zurückkehren. Nizam al-Mulk hat auch vehement gegen die Batiniyya gekämpft. Also er hat darauf geachtet, dass sie kein Fuß fassen in den Gebieten, wo die Seldschuken herrschten. Und das hat ihm natürlich Feinde gemacht. Ja, weil, wie gesagt, die Hashashin, das war so die militante Gruppe unter den Batiniyya, die wollten natürlich dies verbreiten, dieses Gedankengut. Und da nun Nizam al-Mulk derjenige war, der ein Hindernis war, wollten sie ihn töten. Was war die Taktik dieser Hashashin? Und zwar schickten sie ihre Attentäter in Form von Bettlern, Form von Leuten, die Fragen stellen. Ja, das hast du nicht so an ihnen gesehen, dass das jetzt ein Verbrecher ist. Und Nizam al-Mulk, man konnte ganz nah zu ihm ran. Also er war jetzt nicht jemand, oh, hallo, ich bin der Minister, keiner kann mit mir reden. Also im Ramadan kam nun einer dieser Attentäter in die Nähe von Nizam al-Mulk und hat ihm dann, das war ihre Tatwaffe, war immer so ein Messer, ja, und ins Herz gerammt. Und dann sagte Nizam al-Mulk, während er seine letzten Worte aufsagt, tötet meinen Mörder nicht, denn ich habe ihm vergeben. Subhanallah. Was für ein Mann. Er sagt, na, ich vergebe ihn. Und ist das erlaubt? Natürlich ist es erlaubt. Gut, aber das war doch ein Batin. Okay, das ist wieder eine andere Sache. Aber ich meine, wenn jemand anderen umbringt, dann darf der, also entweder der, wenn er jetzt noch lebt, darf er ihm verzeihen, oder wenn er gestorben ist, die Angehörigen dürfen ihm auch verzeihen. Das sagt ja auch Allah Jalla wa Ala. Entweder sie wollen Vergeltung oder Blutgeld oder dass sie ihm verzeihen. Also das ist sein Recht. Sollen wir jetzt Adhan machen, inshallah? Oder erst 10 vor, ich weiß gar nicht mehr. Oder machen wir 10 vor, dann inshallah bismillah. Okay, machen wir kurz weiter, dann können wir Adhan machen und dann kommen wir zu den Fragen. Genau, und dann wurde er getötet, rahimahullahu ta'ala, und so starb er nach so vielen Jahren Hingabe für sein Amt. Natürlich noch einmal, wenn wir über Persönlichkeiten reden, heißt es nicht, dass er null Fehler hat oder dass es nichts gibt, was man nicht kritisieren könnte. Aber er und wir, das ist ja nicht meine Worte. Hier redet wer? Al-Dhahabi, Ibn Kathir, Ibn al-Athir. Ja, wir halten uns an die Gelehrten. Wie können Sie einen loben, der Ash'ari ist? Ja, das zeigt dir die Fanatiker wieder. Das zeigt dir die Fanatiker, dass sie nicht dem folgen, was die Gelehrten sagen. Okay, wir kritisieren einige Punkte, okay, aber können wir trotzdem diese Gelehrten oder Persönlichkeiten loben? Ja, das ist kein Widerspruch. Das ist kein Widerspruch. Und deswegen die Gelehrten auch heutzutage, wie Ibn Baz, Ibn Uthaymin, reden, also bitten die Gnade für die Gelehrten, wenn sie sagen über Al-Ghazali, sagen Rahimahullah, oder Al-Juwayni, Rahimahullah, und so weiter und so fort. Sie sagen nicht, A'udhu Billah, dieser Ash'ari, A'udhu Billah, und, ja. So, wie es die Fanatiker gerne hätten, ja, die sagen, der Sindiq und der Sindiq und der Junge, was los? Ja, aber der hatte eine falsche Aqida, ist okay, das haben wir verstanden. Aber das ist eben das Problem, wenn man sagt, es gibt keine Entschuldigung aufgrund von Missverständnissen oder aufgrund von Unwissenheit. Aber Ahlus Sunnati wal Jama'a, die früheren Gelehrten, wie auch die späteren Gelehrten, sagen, wenn ein Mensch versucht hat, die Wahrheit zu erreichen. Wir reden hier über einen Muslim, ja, der nach Koran und Sunna geht. Er sagt, ich nehme diese Quellen, Koran und Sunna. Aber dann gab es ein Missverständnis. Er dachte, dass die Sahaba eine andere Aqida haben. So hat er das missverstanden. Dann kannst du nicht ihn abstempeln und sagen, das ist ein Sindiq, A'udhu Billah und so weiter. Dann sagst du, leider liegt er hier falsch. Möge Allah ihm vergeben. Möge Allah mit ihm gnädig sein. Und die richtige Ansicht ist das und das und das. Und trotzdem lobst du diese Person. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit allen Muslimen gnädig sein. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns aus der Geschichte der Muslime Lehren ziehen, auf dass wir Fehler meiden und gute Vorbilder nachahmen. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.